Hi.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute.
Genau, heute mit Johannes und Jonas.
Korrekt.
Worüber reden wir denn heute, Jonas? Was haben wir uns denn vorgenommen?
Ja, wir haben uns vorgenommen, über das Buch Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit von David Graeber und David Wengrow zu reden. Weil wir das jetzt, also wir beide, Johannes und ich, wir haben das Buch unabhängig voneinander gelesen. Ich glaube, ich vor 2 Jahren. Und bei Johannes ist es ein bisschen aktueller.
Gerade eben. Gerade eben ist fertig gelesen für die Folge heute.
Okay, perfekt. Und weil uns beide das Buch sehr inspiriert hat, ich glaube, es war auch ein relativ großer Erfolg, weil es sehr, sehr, sehr gut zu lesen ist. Also es zieht einen richtig rein. Habe ich auch jetzt bei der Recherche wieder ein bisschen festgestellt, dass man, also ich habe mich dabei erwischt, wie ich einfach weitergelesen habe, anstatt nur nach Zitaten zu suchen. Und das spricht auf jeden Fall für das Buch. Und genau, wir wollen ein bisschen die Ideen, die das Buch aufmacht, besprechen.
Ja, und vor allem, was uns daran so inspiriert hat, weil wir lesen ja öfters mal Bücher unterschiedlichen Genres. Ich lese viele Geschichtssachen. Jonas liest viele literarischere Sachen, würde ich sagen. Und das ist ein Buch, das uns beide sehr gepackt hat und gefesselt hat und das es schafft, Ideengeschichte extrem anschaulich und spannend zu erzählen und gleichzeitig ganz viel Wissen anzuschneiden und zu vermitteln. Auf Englisch, ich habe das Buch jetzt auf Englisch gelesen, da heißt The Dawn of Everything, A New History of Humanity. Und die beiden Autoren haben vorher schon zusammengearbeitet und publiziert. David Wengrow ist der sich für Archäologie und frühe Zivilisationen vor allem darüber publiziert und da Experte ist. Und David Graeber eben ein Soziologe mit anarchistischem Hintergrund, der bei der Occupy Wall Street Bewegung damals 2008, glaube ich, eine große Stimme war und da viel mit eingebracht hat und da irgendwie führend war. Und der eben Bücher geschrieben hat wie Debt, 5000 Years of, das Buch über Schulden,
ja,
und Bullshit Jobs, auch ein sehr bekannter Bestseller aus den letzten Jahren, was so die Perspektive auf Arbeit im modernen westlichen Büroalltag nochmal ganz neu geworfen hat und die ganzen vielen unnützen Jobs, die wir heute vielleicht ausüben, vielleicht die ihr vielleicht gerade ausübt, während ihr diesen Podcast hört. Also genau, alles sehr lesenswert und eben sehr spannend, dass da zwei Autoren aus eigentlich unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, um gemeinsam Bücher zu schreiben. Und das ist eben sehr gut, meiner Meinung nach, weil sie sich gegenseitig sehr beeinflussen in der Art, wie sie Dinge angehen und dadurch ein bisschen aus ihren jeweiligen Fachmetiers herauskommen. Also das Buch liest sich jetzt weder wie ein klassisches Soziologiebuch, noch wie ein klassisches Geschichts- oder Archäologiebuch über die Frühzeit der Menschheit. Und trotzdem versuchen sie, einen neuen Blick auf die letzten 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu werfen und zu sagen, wir denken uns falsch. Und das hat weitreichende Konsequenzen für unser Selbstbild, uns für unsere Realität, unsere Gesellschaft, wie wir uns organisieren. Und was mich am meisten an diesem Buch fasziniert hat, ist eben dieses aus der Alternativlosigkeit herauskommen, nenne ich es mal. Also
ja, auf jeden Fall.
Wir leben in einer Welt, in der es keine politischen großen Utopien gibt, und in der es scheinbar auch keine Alternativen gibt zu unserem bürokratischen Staatensystem, in dem wir alle irgendwie leben. Wir haben ja in der Folge über die Nationalstaaten schon ein bisschen das angeteasert, dass wir eben weltweit den Siegeszug der Nationen hatten und jetzt in einer Welt der Nationen leben, einer Welt der Bürokratien. Und das eigentlich egal ist, wo man dahin geht, das ist eigentlich überall sich mittlerweile ziemlich ähnelt. Und wie haben wir uns denn dahin manövriert, dass wir eine eigentlich kreative Spezies sind, die uns keine Alternative mehr vorstellen können? Die denken, es gibt nur einen Weg zu leben für uns und alle unsere historischen Pfade haben unausweichlich hier hingeführt und deswegen ist das jetzt hier das beste System, das wir irgendwie für uns konstruieren können.
Genau, so wird das ja immer.
Und das hat mich schon lange geärgert. Ja, also so wird es immer präsentiert und das hat mich selber, man fühlt sich wirklich wie so eine Maus in einem Labyrinth. Man hat keinen Ausweg, man kann sich nicht mal einen Ausweg vorstellen. Und da setzen sie mit diesem Buch an und sagen, das muss nicht so sein und das ist eben extrem faszinierend.
Das war eine schöne Zusammenfassung.
Okay. Ja, das ohne jetzt, wir werden das Buch heute, es ist extrem dicht und extrem argumentativ geschrieben und es ist sehr schwer, da irgendwelche Stellen rauszunehmen, ohne direkt das Kapitel davor und danach zu besprechen. Aber wir werden einfach versuchen, heute in der Folge über so ein paar Grundideen, die wir besonders spannend fanden, zu reden, ein paar Beispiele zu zitieren und euch einen Einblick zu geben, in welche Richtung da gedacht wird und wie da anders über Geschichte gedacht wird. Und wenn euch dann das interessiert und ihr die ganzen einzelnen Beispiele zu unterschiedlichen Kulturen lesen wollt, die im Buch auch aufgegriffen werden, dann empfehlen wir euch das Buch einfach als Hörbuch oder so als selbst zu lesen, weil wir das wahrscheinlich nicht schaffen, heute in 1, 2 oder selbst 3 Stunden alles unterzubringen. Deswegen ist nicht der Versuch, das gesamte Buch nachzuerzählen, sondern eher so ein Gespräch wie im Lesezirkel über die Ideen und wie es uns dabei ging, während wir das gelesen haben.
Ja, womit wollen wir einsteigen?
Ich würde sagen, wir steigen mit dem Naturzustand ein bisschen ein.
Ja.
Weil das ja im Buch auch so ein bisschen der Aufhänger ist. Nachdem anfangs erklärt wird, warum sie dieses Buch schreiben. Und ja, also was haben denn Hobbes und Rousseau mit der Natur, was haben denn die damit zu tun, wie wir uns selbst vorstellen als menschliche Wesen? Das ist so ein bisschen der Aufhänger von den ersten beiden Kapiteln.
Ja. Ich habe gerade leider nicht verstanden, was du gesagt hast. Das hat übel gehangen. I'm sorry.
Okay. Aber Hobbes und Rousseau nehme ich an, oder? Zum Glück nehmen wir die Sachen. Ja, genau. Also zum Glück nehmen wir die Sache lokal auf. Das heißt, die Hörer dürften jetzt die krassen Verzögerungen in der Internetverbindung hier nicht mitbekommen. Ja. Ansonsten müssen wir einfach auf einen Telefoncall umschalten, Jonas. Das geht im Endeffekt ja auch. Also,
okay.
Falls dein Internet, also worst case, sag einfach Bescheid. Wenn es schlimmer wird, dann machen wir einen normalen Telefoncall auf den Kopfhörern und nehmen nebenbei auf. Geht natürlich auch. Also die beiden Autoren machen so dieses grundsätzliche Spannungsverhältnis auf, wie wir Natur und uns Menschen in ihrem Naturzustand, in dicken Anführungszeichen, sehen, zwischen Rousseau und Hobbes. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Diese beiden großen Namen, die für unterschiedliche Grundideen stehen, wie der Mensch anscheinend vor der Kultur, vor allem gewesen sei. Und Hobbes ist derjenige, der 1651 eben den Leviathan veröffentlicht und damit die grundlegende Idee vertritt, dass der Mensch selbstsüchtig ist als Grundeigenschaft und unser Naturzustand, unser Grundzustand, die Natur des Menschen ist Krieg aller gegen alle. Der berühmte Satz aus dem Leviathan ist da eben homini lupus, ne? Also der Mensch
ist der Mensch.
Homini lupus, ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, um das zu beschreiben. Ja, genau. Wir verhalten uns gegenseitig wie die Wölfe dem Menschen, zum Menschen. Und Hobbes sagt, dass eben dank es diesen großen Fortschritt gab aus diesem wölfischen Urzustand, wo alle miteinander die ganze Zeit im Krieg sind, durch Regierungen, durch Staatenbildung, Bürokratie, Polizei, all diese Dinge. Und dass wir deswegen in einer Gesellschaft der Hierarchie und der Dominierung leben, aber eigentlich aus unserem eigenen Interesse heraus, weil wir verstanden haben, dass wir nicht in der Lage sind, ohne das zu leben, weil wir sonst die ganze Zeit uns gegenseitig an den Hals fallen würden. Also das ist so Hobbes' Herangehensweise an den Menschen, der Bad Cop von in dem Good Cop, Bad Cop Couple Rousseau und Hobbes. Rousseau war derjenige, der 1754 seinen Diskurs über die Ursprünge der Ungleichheit publiziert hat und darin eben gesagt hat, naja, ursprünglich waren wir in so einem Urzustand natürlich unterwegs allein und gut im Herzen und haben uns dann aber über so eine soziale Leiter der Evolution in kleine Gruppen zusammengetan, die als Jäger und Sammler gelebt haben, dann eben die Sesshaftwerdung, die landwirtschaftliche Revolution. Und dann hat das Ganze eben zu Staaten, zu Zivilisationen und so weiter geführt. Und damit haben wir dann die Vorteile und die großen Errungenschaften der Zivilisation wie Literatur, Wissenschaft und Philosophie bekommen, aber eben auch die damit einhergehenden Nachteile des Patriarchats, der stehenden Armeen, Massenexekutionen und der Bürokratie. So. Und das war für Rousseaus Zeit wahrscheinlich, hat ihn eingereicht zu einem Wettbewerb und hat den Wettbewerb auch gewonnen mit seinem Diskurs. Aber das Ganze lässt sich natürlich überhaupt nicht mit moderner Forschung zur menschlichen Vorgeschichte zusammenbringen. Und ja, David Graeber und David Wengrow arbeiten sich daran ab, zu sagen, unsere geistige Begrenztheit kommt auch ein bisschen davon, dass wir uns entweder heute noch in so einem Rousseauschen oder in so einem Hobbeschen Lager bewegen. Entweder ist der Mensch gut, aber er durchläuft diese hegelianischen Stadien des Weltgeistes hin zu unserem jetzigen, am höchsten entwickelten Zustand. Und damit wird auch so ein Ranking aufgemacht, von das eine muss aufs andere folgen, so eine Unausweichlichkeit in der Entwicklung. Oder wir sind eben Hobbes und sagen, naja, wir sind eben im Herzen schlecht und brauchen all das, um kontrolliert zu werden. Und beide von diesen Ideen grenzen eben 30.000, 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte und die tatsächliche Forschung, die wir dazu heutzutage haben, aus. Und trotzdem tauchen diese Argumente in der Politik und in der Philosophie und wenn wir darüber reden, wie der Mensch eigentlich ist, immer wieder auf. Es wird euch, wenn ihr darauf achtet, auffallen, es geht eher in die Hobbesche oder in die Rousseauische Richtung meistens. Und ja, damit denken wir unsere Vorfahren eben sehr zweidimensional und sehr unkomplex. Und dieser sehr unkomplexe Urzustand, dieser ist ja so ein bisschen die Suche nach, wo ist unser Startpunkt? Warum sind wir hier? Wann ging es eigentlich los? Und für die längste Zeit bis ins die frühe 19. Jahrhundert, gingen Gelehrte in Europa davon aus, dass das Universum ungefähr im Jahr 4004 vor Christus erschaffen wurde und dass alle Menschen bis zum Fall des Turms von Babel dieselbe Sprache, nämlich Hebräisch, gesprochen hätten. Was schon mal ein spannendes Weltbild ist, wenn wir da reinversetzen, wenn wir jetzt vielleicht irgendwie, wir haben ja schon öfter über Leute aus dem 18. Jahrhundert hier im Podcast gesprochen. Und wenn das aber tatsächlich so der Standard der Weltvorstellung ist, wie weit das menschliche Wesen zurückragt, also 5000 Jahre davor war nichts, dann wurden wir im Paradies geschaffen so, dann ist eben das eine sehr begrenzte Vorgeschichte und die ist rein religiös geprägt. Und diese Idee, dass es eine Vorzeit gab, so eine Art Steinzeit, will man sagen, wurde dann erst nach den Entdeckungen in der Brixham-Höhle in Devon in England im Jahr 1858 langsam gebräuchlich und es musste etwas entwickelt werden, es musste eine alternative Erzählung entwickelt werden, als dann da Steinäxte und Überreste von Höhlenbären und Wollnashörnern und so in dieser Höhle gefunden wurden. Und diese Höhle in Brixham hat das Bild der Steinzeit bis heute beeinflusst. Also wenn wir an Steinzeit denken, dann denken wir Wollnashörner, denken wir Steinaxt, denken wir Leute in Fell und das ist alles Brixham. Das ist alles dieser erste Eindruck davon, der irgendwie schon auch hängen geblieben ist dann. Und der Fund und die daraus auch resultierenden archäologischen Funde an anderen Orten lösten dann ein völliges Umdenken aus und man musste auf einmal sich einem Problem stellen, nämlich dass man wahrscheinlich 3 Millionen Jahre menschlicher Vorgeschichte hatte, zu der wir nichts wissen. Ich lese dazu mal ein Zitat vor. Die Zitate sind hier aus dem Englischen von mir selbst übersetzt. Von daher könnten die ein bisschen anders sein als in der offiziellen deutschen Übersetzung. Zitat. Das Problem ist, dass sich die Vorgeschichte als ein extrem langer Zeitraum entpuppt. Mehr als 3 Millionen Jahre, in denen wir wissen, dass unsere Vorfahren zumindest zeitweise Steinwerkzeuge benutzten. Für den größten Teil dieses Zeitraums ist die Beweislage äußerst dürftig. Es gibt Phasen von buchstäblich Tausenden von Jahren, in denen der einzige Beweis für die Aktivität der Hominien, den wir besitzen, ein einzelner Zahn und vielleicht eine Handvoll geformter Feuersteinstücke ist. Zwar verbessert sich die Technologie, die wir in der Lage sind, in solch entlegenen Zeiträumen einzusetzen, in jedem Jahrzehnt dramatisch, doch kann man mit dem spärlichen Material nur sehr wenig anfangen. Da ist es schwierig, der Versuchung zu widerstehen, die Lücken zu füllen und zu behaupten, wir wüssten mehr, als wir tatsächlich wissen. Wenn Wissenschaftler dies tun, haben die Ergebnisse oft eine verdächtige Ähnlichkeit mit eben jenen biblischen Erzählungen, die moderne Wissenschaft eigentlich über Bord werfen sollte. Und da machen sie jetzt das eigentliche Problem aus, dass wir zwar irgendwie die Steinzeit entdeckt haben vor 150 Jahren, aber dass wir seitdem auch sehr viel Zeit damit verbracht haben, eine Mythenbildung zu betreiben, um uns selber zu erklären, um unsere eigene Gesellschaft zu erklären und um irgendwie zu erklären, warum wir so sind, wie wir sind. Also das gängige Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, als ich gelesen habe, ist eben diese ganze Geschichte, dass die Männer nur die Jäger waren und die Frauen nur Beeren gesammelt hätten und so weiter. diese Vorstellung, die in den 60er, 70er Jahren auch in der Forschung ja, ja sehr verbreitet war und jetzt erst die letzten 20, 30 Jahre auf den Kopf gestellt wurde eigentlich, dass in das nicht so klar aufgeteilt war oder jedenfalls nicht überall und das überhaupt eine grobe Vereinfachung ist, zu behaupten, das wäre so geschlechtstechnisch überall durch die Zeit hinweg aufgeteilt gewesen, dass nur die Männer jagen und die Frauen die Bier sammeln, weil damit eben das Patriarchat und unsere heutigen oder die Zustände in unserer Gesellschaft irgendwie gerechtfertigt wurden, zu sagen, schaut doch da in der Steinzeit, da war das doch irgendwie auch schon so. Auch wenn sich das überhaupt nicht wirklich, also auch Männer mussten wissen, welche Bären man sammeln kann, sonst bist du einfach gestorben wahrscheinlich in der Fall. Und es war ja auch viel saisonale Arbeit, das heißt, du hast dann vielleicht im Herbst Bären gesammelt und im Winter gejagt und im Frühjahr Getreide, schnell wachsendes Getreide irgendwo ausgesät und geerntet. Aber zu dieser Pluralität der Lebensentwürfe kommen wir, glaube ich, jetzt gleich.
Ja. Das sollten wir machen. Denn klar gab es diese egalitären Gesellschaften, also jetzt vor keine Ahnung wie vielen Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Aber zeitgleich haben auch Gruppen existiert, die das anders gelöst haben. Also es gab, wie gesagt, durchaus egalitäre Gesellschaften. Es gab allerdings auch Gesellschaften, die jetzt so was Ähnliches wie einen König hatten. Und teilweise haben die direkt nebeneinander gelebt. Und haben vielleicht auch deswegen ihre Lebensart gewählt, wie sie gewählt haben, um sich eben von den Nachbarn abzugrenzen auch. Und das war dann vielleicht auch ihr Hauptgrund tatsächlich. Wir sind nicht wie die anderen. Wir machen das
ja, und
so.
Und dieser Begriff der egalitären Gesellschaft wird ja von Ihnen auch ein bisschen angegriffen, weil der wird tatsächlich sehr viel verwendet, auch in der Forschung. Da wird viel drüber geredet, dass das eben eine egalitäre Gesellschaft ist oder das. Aber im Endeffekt geht es da ja nur darum, haben die Leute in den Grabbeigaben gleich viel bekommen oder unterschiedlich viel? Gab es Leute, die mehr im Grab hatten wie andere. Und das ist natürlich sehr schwer, dann darauf zu sagen, wir formen daraus jetzt ein Modell, nachdem wir alle Gesellschaften klassifizieren davor, weil es gibt Leute, die haben niemanden begraben. Und gerade auch in der europäischen Steinzeit sehen wir, die Gräber, die wir haben, sind eben die von besonderen Menschen, die irgendwie besonders auffällig waren, die besondere Eigenschaften hatten, aber die normalen Leute wurden nicht begraben. Diese Idee, dass man alles dass alle in die Erde müssen, ist ja eine relativ neuere Idee. Und bis heute, wenn man weltweit guckt, sind da nicht alle Kulturen und Religionen dieser Meinung. Ne? Also da gibt es ja auch eine Pluralität davon. Was macht man mit einem toten Körper? Von wir graben den alle paar Jahre mal wieder aus der sitzt in der Höhle und kriegt neue Klamotten an alle paar Jahre, zu wir machen da draußen eine Mumie, zu das wird von Geiern auf einem hohen Turm gefressen oder wir verbrennen das Ganze. Das sind ja eigentlich alles bis hin zu wir essen den toten Körper, um den Geist von ihm irgendwie aufzunehmen. Also
also es bleibt festzuhalten, es hat eine Vielzahl von Gesellschaftsentwürfen einfach auch gleichzeitig existiert. Teilweise haben diese Gesellschaftsentwürfe auch saisonal gewechselt. Also dass sie jetzt, keine Ahnung, über die Sommerzeit war das was wie so ein Patriarchat mit einem Mann als Familienoberhaupt, der die Gruppe zusammenhält, und im Winter hat das dann gewechselt. Also ich glaube, er bringt da ein Beispiel von den Inuit, wo es im Winter dann einen Überfluss an Robben und so weiter gibt und sich viele, viele Menschen zusammenfinden, große Hallen errichtet werden aus Walrippen und so weiter. Und da wurde dann diese patriarchale Form komplett aufgelöst. Also es waren alle gleich. Es wurden Männer und Frauen getauscht. Es muss ziemlich wild gewesen sein. Also es sind so zwei Extreme irgendwie, die so saisonal unterschiedlich sind. Und im Sommer wurde dann eben
in kleinen Gruppen
gejagt
mit einem klaren älteren Mann, der das Ganze geführt hat, mit so diktatorischen Machtansprüchen. Genau, aber wir in Europa fallen eben immer ein bisschen in diese Falle, dass wir das Ganze immer materialistisch erklären wollen und immer schauen, na, was liegt denn in den Gräbern? Na, da müssen die ja so geliebt haben, weil wir können uns nur die zwei Modi vorstellen. Entweder es gibt ungleiche Gräber und dann herrscht einer über andere, oder es gibt so. Und dann wird das Ganze auch, wenn reichen geschmückte Steinzeitgräber gefunden werden, wird gleich gesagt, das muss ein Prinz sein, das muss ein Herrscher sein, da muss eine Herrschaftsstruktur geherrscht haben. Wobei die aktuellere Forschung in vielen Fällen dann eben davon ausgeht, also dass das eher rituelle und religiöse Autoritäten oder besondere Menschen waren, die dann eben eine besondere Ehrung erhalten haben. Das muss ja nicht heißen, dass sie zwingend politische Macht ausgeübt haben. Ne?
Ja. Genau, das ist vielleicht auch interessant. Also sie bringen in dem Buch wirklich viele verschiedene Beispiele von unterschiedlichen Gruppen, Völkern, Stämmen. Also ich sage einfach Gruppen, das hört sich irgendwie besser an. Und ja, also teilweise, also ein schönes Beispiel fand ich auch die First Nations in den USA oder in Amerika, wie die auf die Europäer reagiert haben. Und ja, für die waren die Europäer unzivilisiert, wie die sich verhalten haben. Die haben ständig gestritten, haben sich nicht ausreden lassen, haben Gewalt angewendet und sie haben immer ihren Vorgesetzten gehorcht, was absolut unverständlich für die First Nations
war. Also genau, First Nations, ganz kurze Einordnung, das waren diese Indianernationen, also das waren so ein Zusammenschluss von Irokesen und anderen, oder waren es alles Irokesen, Irokesenföderation, auf jeden Fall da um die Great Lakes und Nordost-Ostamerika, östliche amerikanische Staaten, die 13 Kolonien, die am Anfang mit den frühen englischen Siedlern in den Oststaaten eben in Kontakt waren. Dazu habe ich ein längeres Zitat rausgesucht. Soll ich das mal kurz vorlesen, bevor du weiter ausführst?
Kannst du gerne machen. Es gibt auch sehr lustige Zitate von, lies mal vor.
Das, was wir heute als politisches Bewusstsein bezeichnen würden, sollte immer zuerst kommen. In diesem Sinne hat die westliche philosophische Tradition in den letzten Jahrhunderten eine eher ungewöhnliche Richtung eingeschlagen. Ungefähr zu der Zeit, als sie den Dialog als ihre typische Schreibweise aufgab, begann sie auch, sich das isolierte, rationale, selbstbewusste Individuum nicht als eine seltene Errungenschaft vorzustellen, als etwas, das typischerweise, wenn überhaupt, nach buchstäblich jahrelangem Leben isoliert in einer Höhle oder Klosterszene oder auf einem Pfeiler irgendwo in der Wüste erreicht wird, sondern als den normalen Standardzustand der Menschen überall.
Ich spring mal ein bisschen.
Ja, und dann wurde es sich eben als ein Phänomen vorgestellt, das erst durch die Aufklärung und die darauf folgende amerikanische und französische Revolution wirklich möglich wurde. Davor, so die Annahme, folgten die Menschen blindlings den Traditionen oder dem, was sie für den Willen Gottes hielten. Selbst wenn Bauern oder Volksrebellen sich erhoben, kleiner Verweis auf unsere Folge zu den Bauernaufständen, um zu versuchen, unterdrückerische Regime zu stürzen, konnten sie nicht zugeben, dass sie dies taten, sondern waren überzeugt, dass sie alte Bräuche wiederherstellten oder auf eine Art göttliche Inspiration hinhandelten. Für die viktorianischen Intellektuellen war die Vorstellung, dass sich die Menschen selbstbewusst als eine Gesellschaftsordnung, ausdenken, die ihnen besser gefällt und dann versuchen, sie zu verwirklichen, vor der Moderne einfach nicht anwendbar. Und die meisten waren zutiefst uneins darüber, ob dies zu ihrer Zeit überhaupt eine gute Idee wäre. All dies wäre für Kandiyoronk, diesem Philosophen und Staatsmann der von dir eben beschriebenen First Nations, die Wendat Nation war, glaube ich, sein Stamm. Genau. Wie viele nordamerikanische Völker seiner Zeit betrachtete auch Kandiyoronks wendatisches Volk seine Gesellschaft als eine durch bewusste Übereinkunft getroffene Konföderation. Übereinkünfte, die immer wieder neu ausgehandelt werden können. Ja, während, springen wieder, die primitiven Menschen, so argumentierten die Europäer zu der Zeit, seien nicht nur unfähig zu einem politischen Selbstbewusstsein, sondern auch zu einem vollbewussten Denken auf individueller Ebene oder zumindest zu einem bewussten Denken, das diesen Namen verdient. So wie sie vorgaben, dass ein rationales westliches Individuum, in Anführungszeichen, zum Beispiel ein britischer Zugbegleiter oder ein französischer Kolonialbeamter, sich seiner selbst stets vollbewusst sei, also eine absolut absurde Annahme, argumentierten sie, dass jeder, der als primitiver oder wilder eingestuft wurde, mit einer prälogischen Mentalität arbeite oder in einer mythologischen Traumwelt lebte. Im besten Fall waren sie willenlose Konformisten, die in den Fesseln der Tradition gefangen waren. Im schlimmsten Fall waren sie zu jeglichem bewussten und kritischen Denken nicht in der Lage. Und da sehen wir einfach diesen tiefen Rassismus der Europäer, der sich dann da durchsetzt und der alle Menschen, die nicht nur vor unserer Zeit gelebt haben, sondern auch alle Menschen, die zu ihrer Zeit in einem anderen System leben, herabgestuft werden. Also wir haben so ein bisschen dieses Zusammenspiel, was David Graeber und David Wencrow schön aufmachen zwischen, wir stellen uns unsere Vorfahren in der Steinzeit als kreativlose, eindimensionale Akteure vor und gleichzeitig übertragen wir das dann auf den Nomaden, auf den Stammesangehörigen oder auf den Angehörigen einer Nation, die nicht in das Bild passt, wie ein Staat im westlichen Sinne aufgebaut sein müsste. Ja? Und all das wird irgendwie dann zusammengemanscht und es wird gesagt, der Einzige, der selbstreflektiv und logisch denken kann, ist der durch die Aufklärung geprägte westliche Mensch. Ja? Und das ist nicht nur arrogant und rassistisch, sondern führt auch dazu, dass der westliche Mensch selbst sich ziemlich alternativlos in einer scheinbaren Überlegenheit immer weiter in Hierarchien reinbewegt. Ja? Ganz spannend fand ich die Beispiele, die ja. Sie erwähnt haben, von dass eben viele Menschen in Nordamerika, die entführt wurden oder die mal eine Zeit lang dann bei den Ureinwohnern gelebt haben, nachdem sie freigekauft wurden, genau, oder nachdem sie freigekauft wurden, sind sie abgehauen nach kurzer Zeit und sind dorthin zurückgegangen. Und es war für die zum Beispiel für die Leute der Wendattischen Nation unvorstellbar, freiwillig das Leben zu wählen, was die Europäer da leben. Weil sie dazu nicht in der Lage gewesen wären oder weil es zu komplex war, sondern weil sie das verstanden haben, welche Nachteile das bringt und überhaupt keine Vorteile darin gesehen haben, ihren Lebensstil im Vergleich zum Westlichen aufzugeben. Und es war für die Europäer, die da nach Nordamerika kamen, ein unglaublicher Schock. Die Jesuiten, die dann die lokalen Sprachen gelernt haben und sich in ewigen Diskussionen mit den Diplomaten und Führern der Stämme verstrickt haben, weil sie der Meinung waren, sie können sie doch noch zum Katholizismus bekehren irgendwie. Und dann festgestellt haben, Moment, ja. wir stoßen hier auf eine sehr valide Kritik unseres eigenen Systems, wie wir die selber vielleicht nicht formulieren könnten.
Ja, das ist schon ganz spannend. Das muss ein richtiger Schock gewesen sein für diese Jesuitenpriester. Die haben in ihren Berichten auch immer wieder hervorgehoben, wie redegewandt die Mitglieder der First Nations waren, eigentlich alle. Und das waren sie nicht gewohnt aus Europa. Finde ich auch spannend. Also es gibt super, also bevor wir uns jetzt hier in klein verlieren, es gibt dieses Buch gibt so viel her, das muss man einfach sagen. Und ich fand das sehr, sehr faszinierend. Und das Wichtige jetzt in dem Fall ist vielleicht auch noch den Einfluss, den Denker wie Kondiaronk auf die europäische Aufklärung hatten, tatsächlich. Weil das war mir vorher auch nicht bewusst, dass viele der Ideen, wo wir denken, das sind klar europäische Ideale, dass wir die einfach übernommen haben von den First Nations, also zumindest teilweise, oder davon beeinflusst worden sind.
Genau, und es gab da
auch
in der Forschung ein großes Umdenken oder beziehungsweise versuchen, David Graeber und David Van Grow dann ein Umdenken auch mit einzuläuten, indem sie sagen, es gibt eben dieses große Genre der Dialoge mit Indigenen in der Zeit der Aufklärung. Das wird zu einem großen Genre, dass man da einfach so scheinbar fiktive Dialoge schreibt. Aber sie sagen, es gibt das Beispiel von eben einem französischen Diplomaten, der in Nordamerika war und ganz viele Diskussionen mit Kandiaronk und so beim Gouverneur gemacht hat und sich da handschriftliche Notizen gemacht hat und so. Und Kandiaronk war vielleicht auch, ist nicht ganz gesichert, Teil von der diplomatischen Mission nach Paris und hatte damit auch tatsächlich Einblick in, wie das Leben in Europa funktioniert. Und damit, sagen sie, kam es jetzt in den letzten Jahren zu einer Neubewertung von diesen Dialogen, wo gesagt wird, das ist gar nicht so fiktiv. Also das Buch behauptet nie, sie wären fiktiv. Das wurde danach nur automatisch so von der Forschung behauptet, weil sie gesagt haben, solche komplexen Argumente könnten gar nicht von außerhalb aus Europa stammen. Aber das ist eben auch diese Überheblichkeit. Und tatsächlich scheinen die Kontakte der Europäer mit Menschen in Nordamerika, die ihnen auf einer Augenhöhe begegnet sind und gesagt haben, euer System ist nicht erstrebenswert oder übernehmenswert, dass das eben zu einem gewissen Schock und auch zu einer gewissen Überzeugung bei einigen Europäern geführt hat, die danach gesagt haben, naja, eigentlich haben sie da ja schon einen Punkt. Ich sehe ja jetzt auch das erste Mal eine Alternative in denen ihrem System. Und die das dann mit zurück nach Europa gebracht haben. Und es wurde eben zu einem Treiber der Aufklärung auf jeden Fall. Und damit ist es umso ironischer, dass wir rückwirkend immer sagen, ja, das kann nur ein durch die Aufklärung befähigtes Individuum sein, das so denkt, wenn die Gedanken eigentlich andersrum eher der Auslöser der Aufklärung oder wenigstens einen Teil der Gedankenwelt der Aufklärung beeinflusst haben. das ja, ganz spannende Umkehrung von Ursache und Wirkung da.
Also wir hüpfen schon so ein bisschen von Thema zu Thema, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm.
Ja, das können wir ganz fortfinden. Ich finde das auch nicht schlimm. Kommentiert gern zu der Folge, ob ihr uns folgen konntet oder ob es ganz zu wirr war. Dann wissen wir Bescheid für alle zukünftigen Buchbesprechungen. Ich finde aber auch der Wert dieses Buches ist nicht, wär jetzt nicht so in dem wiedergegeben, wenn wir versuchen, irgendwie schlecht die Argumentation von A bis Z nachzuerzählen, sondern wir gehen hier so ein bisschen punktuell rein und schauen uns Sachen genauer an und genau, gehen dann wieder ein bisschen auf die Makroebene. Aber wie gesagt, wenn ihr alle Details des Buchs in Erfahrung bringen wollt, dann müsst ihr es wohl selber lesen wahrscheinlich.
Also was ich auch nochmal anmerken will, natürlich gab es auch in Nordamerika unterschiedliche Stämme. Und nicht alle haben das wie die Wendat gehandhabt. Auch da gab es kriegerische Nationen, oder na, Nation ist ja das falsche Wort, aber kriegerische Gruppen. Manche hatten auch Sklaven, also es ist,
genau, also
wie schon anfangs gesagt, es ist ein bunter Mix, der da existiert hat auf der ganzen Welt und nebeneinander, miteinander. Die hatten ja auch untereinander Handelsbeziehungen, was auch spannend ist.
Ja, aber
bin ich wieder wo. Also dass die sozialen Netzwerke, die sie hatten, die haben sich teilweise über tausende Kilometer erstreckt. Und der Grund für diese Reisen,
war nicht so materialistisch, wie wir uns das vorstellen.
Hatten,
also wenn die Forscher dann darauf zurückgeguckt haben und irgendwie Artefakte oder Kunstwerke oder Ketten oder was auch immer, Schmuck oder Waffen von ganz weit weg gefunden haben, also in Ozeanien tausende Kilometer auf anderen Inseln oder eben in Nordamerika, dann wurde eben immer gesagt, da muss eine ökonomische Handelsbeziehung, da muss der freie Markt gewesen sein, ne? Da muss irgendeine Art von Handel stattgefunden haben. Und tatsächlich beschreiben die beiden eben in ihrem Buch eine Reihe von mittlerweile erforschten Möglichkeiten, die über diese ökonomische Bedeutung hinausgehen, nämlich Vision Quests, die Idee, dass man in seinem Traum einen Ort oder ein Objekt sieht und dann eben aufbrechen muss, um dieses Objekt zu finden oder diesen Ort zu besuchen. Eine großartige Institution, die ich mir auch wieder wünsche, dass man einfach nachts was träumt, morgens aufwacht und sagt, so Leute, wir gehen jetzt auf eine Wanderung. Ich habe heute Nacht was geträumt. Wir müssen zu diesem Wasserfall. Ich brauche unbedingt diese Muschel. Erinnert mich ein bisschen an wir haben in unserer Reliquienfolge ja erwähnt, dass Reliquien eben auch vor allem ein guter Grund waren, mal im Mittelalter irgendwo hinzuwandern und ein bisschen Urlaub zu machen. Und das scheint, als hätte das in Ozeanien oder Nordamerika vor dem Kontakt mit den Europäern auch ganz gut funktioniert ohne Reliquien, nämlich einfach auf einer traumbasierten Urlaubsplanung.
Ja, das wäre eine der Möglichkeiten auf jeden Fall auch, so eine Vision Quest.
Was du gesagt hattest mit den nordamerikanischen unterschiedlichen Lebensformen, sie bringen das Beispiel, dass eben die kalifornischen Ureinwohner sehr egalitär, sagen wir es mal so, gelebt haben. Es gab keine Sklaverei, das war verboten und es war jegliche Art von materieller Zuschaustellung von Reichtum war verpönt, kulturell. Als Schutzfaktor dagegen, dass irgendjemand die große Anhäufung von Material anstrebt in der Gesellschaft. Es war verpönt, irgendwie viel zu haben, so eine Art asketische Gesellschaftsgrundstimmung. Während du, also in Kalifornien, da im Westen, Südwesten der Vereinigten Staaten und im Nordwesten, im heutigen Bundesstaat Washington und Westkanada, hattest du den kompletten Gegenentwurf, wo die indigenen Völker dort gesagt haben, es gibt große Potlatches. Das Wort Potlatch ist ja auch ein bisschen in die englische Sprache übergegangen, für so Picknick-mäßig, ne? Also wo dann große Treffen waren, wo ganz viel Essen und Wohlstand zur Schau gestellt wurde und eine Gesellschaft, die ganz massiv auf Sklaverei und auf das Besitzen von Sklaven und das Besitzen von vielen Sklaven als Statussymbol auch ausgelegt war. Wo wir sehen, wie schwer es ist, da irgendwas zu verallgemeinern oder zu sagen, naja, die Ureinwohner in Amerika waren so oder so. Das rennt eben ganz schnell, wenn man sich die Details anguckt, an seine Grenzen. So eine Argumentation und es ist eben auch im Bezug auf unsere Vorgeschichte so. Also auch das Nomadentum zum Beispiel im Vergleich zur Landwirtschaft war keine Entwicklung von A nach B, sondern es gab genug Beispiele, wo durch klimatische Veränderungen oder durch politische Instabilität die Leute dann auch wieder gesagt haben, wir lassen die Landwirtschaft wieder hinter uns und werden wieder seminomadische Hirten zum Beispiel. Also das ist in Griechenland passiert nach dem Bronze Age Collapse, dass da die Felder nicht mehr, die Städte verlassen wurden und die Leute sind wieder mit Kuhherden in die Berge gegangen, weil Kuhherden kannst du, wenn der Feind kommt, verstecken und wegtreiben. Dein Getreidefeld ist sehr immobil, ne? Und wie wir einfach sehen, dass der Mensch zyklisch in der Lage ist, sich neu zu erfinden und das gemeinsame Zusammenleben neu zu erfinden. Sie reden ja viel auch zum Beispiel über Göbekli Tepe und diese erstaunlichen Erkenntnisse, dass der Mensch eben lange bevor er sesshaft wurde, als Jäger und Sammler, sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht, in der Lage war, komplexe, große Bauprojekte durchzuführen und sich zu organisieren. Also dass es da wahrscheinlich auch sowas Zyklisches gab, wie du schon erwähnt hattest, dass eben zu gewissen Jahreszeiten sich große Menschengruppen zur Jagd zusammengefunden haben und den Rest des Jahres dann eben in kleineren Gruppen gelebt haben. Und dass die Gesellschaftsformen extrem variieren können zwischen der Zeit, in der man als Großgruppe zusammen ist und der Zeit als kleine Familien-Clan-Einheit irgendwo. Und dieser Wechsel, der für uns verloren gegangen ist in der Moderne. Und nicht erst in der Moderne, sondern in Europa wahrscheinlich schon länger.
Ja. Ja. Ich würde noch mal gern bei der Landwirtschaft einhaken, weil das ist ja auch, das wird ja auch immer so dargestellt, okay, Tiere und Pflanzen wurden domestiziert, Landwirtschaft kam auf, wir wurden sesshaft und dann ging alles den Bach runter. Also mehr oder weniger. Aber das war ja auch nicht so. Landwirtschaft, das gibt es auch schon lange und ich glaube, also wenn man jetzt so ein Gras domestiziert, bis es dann Getreide ist, sollte es 300 Jahre dauern, aber die Funde, die wir haben, lassen darauf schließen, dass es 2000 Jahre gedauert hat. Also das heißt, dass die Menschen damals nicht zwanghaft versucht haben, die Gräser zu domestizieren. Ja, das hat bestimmt auch mal eine Rolle gespielt, wenn es die Region hergegeben hat, aber es war kein so zielgerichteter Versuch, würde ich mal sagen, sondern es hat sich einfach über Jahrtausende Jahre dann eben entwickelt und nicht nur über 300, sondern ja, die Menschen haben andere Dinge gemacht. Die waren weiter wahrscheinlich irgendwie, wie sagt man, Wildbeuter oder Jäger und Sammler. Teilweise haben sie dann Landwirtschaft betrieben. Und ja,
ein spannendes Beispiel dazu sind die Plains Nations, also die amerikanischen Ureinwohner, die wir uns so traditionell aus den Winnetou-Filmen vorstellen, die auf Pferden Bisons gejagt haben in den zentralen USA, so im Flyover Country. Ich lese dazu mal ein Zitat vor, ja. Die Plainsvölker waren einst Bauern, die den Getreideanbau weitgehend aufgegeben hatten, nachdem sie entlaufene spanische Pferde wieder domestiziert und eine weitgehend nomadische Lebensweise angenommen hatten. Also extrem spannend, dass die eigentlich Getreideanbau betrieben haben dort und dann als die Pferde kamen, im 18. Jahrhundert oder im 17. und 18. Jahrhundert dann die domestiziert haben und als neue Technik verwendet haben. Die Geschichte des Pferdes ist ja an sich spannend, dass Pferde sich ursprünglich auf dem nordamerikanischen Kontinent entwickelt haben, dann über die Iberische Brücke nach Asien rüberkamen, dann während der Eiszeit in Nordamerika ausgestorben sind und dann erst wieder von den, nachdem sie dann wahrscheinlich irgendwo in Südrussland domestiziert wurden, einige tausend Jahre später von den Spaniern wieder mitgebracht wurden auf den amerikanischen Kontinent. Also so, der Kreis schließt sich dann mit den entlaufenden Mustangs, die auf den gleichen Wiesen stehen, wo einst 10.000 Jahre davor ihre Vorfahren gelebt haben. So, ganz, ganz spannend.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass Landwirtschaft scheiß anstrengend ist und ja, es erfordert viel Harte einfach. Ja, du bist unabhängig und
so eine Bisonherde ist viel sicherer wie Getreidefeld, wo es mal vor allem im Mittleren Westen gab es damals schon einen Haufen Tornados und andere Sachen, ne? Also einfach so keine ganz sichere Region, wo man sich sicher sein kann, dass nicht ein Sturm das vernichtet und du im Winter dann hungerst. So. Ich lese das Zitat weiter vor. Im Spätsommer und Frühherbst versammelten sich kleine und äußerst mobile Gruppen von Cheyenne und Lakota in großen Siedlungen, um logistische Vorbereitungen für die Büffeljagd zu treffen. Zu dieser sensiblen Jahreszeit setzten sie eine Polizei ein, die über umfassende Zwangsbefugnisse verfügte. einschließlich des Rechts, jeden Zuwiderhandelnden, der das Verfahren gefährdete, zu inhaftieren, auszupeitschen oder mit einer Geldstrafe zu belegen. Wie Lowy, einer der frühen Anthropologen, die dazu geschrieben haben, feststellte, funktionierte dieser eindeutige Autoritarismus jedoch nur saisonal und vorübergehend. Nach Abschluss der Jagdsaison und den darauf folgenden kollektiven Sonnentanzritualen wich dieser Autoritarismus dem, was er als anarchische Organisationsform bezeichnete, wobei sich die Gesellschaft erneut in kleine mobile Gruppen aufspaltete. Lowys Beobachtungen sind verblüffend. Um eine maximale Tötung zu gewährleisten bei der Jagd, erteilte eine Polizeitruppe, die entweder mit einem militärischen Club zusammenfiel oder ad hoc ernannt wurde oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Clan diente, Befehle und hielt die Ungehorsamen zurück. In den meisten Stämmen konfiszierten sie nicht nur das heimlich weggeschaffte Wild oder Fleisch, sondern peitschten den Übeltäter aus, zerstörten sein Eigentum und töteten ihn im Fall von Widerstand. Dieselbe Organisation, die in einem Mordfall lediglich moralische Überredungskünste anwandte, verwandelte sich bei einer Büffeljagd in eine unerbittliche staatliche Behörde. Die Zwangsmaßnahmen gingen jedoch weit über die Jagd hinaus. Die Soldaten hielten auch Aufwiegler, die Kriegszüge anzetteln wollten, die der Häuptling für unangebracht hielt, gewaltsam zurück, leiteten Massenwanderungen, überwachten die Menschenmengen bei großen Festen als so eine Art Stage Security und konnten auch sonst für Recht und Ordnung sorgen. Während eines großen Teils des Jahres, so Lowy weiter, existierte der Stamm als solcher einfach nicht und die Familien der kleineren Zusammenschlüsse von Familienangehörigen, die gemeinsam ihren Lebensunterhalt bestritten, bedurften keiner besonderen disziplinarischen Organisation. Die Soldaten waren also eine Begleiterscheinung von zahlenmäßig starken Ansammlungen und funktionierten daher eher zwischenzeitlich als kontinuierlich. Aber die Souveränität der Soldaten, so betonte er, sei nicht weniger real, weil sie vorübergehend sei. Infolgedessen bestand Lowy darauf, dass die Plains-Indianer tatsächlich etwas von staatlicher Macht wussten, auch wenn sie nie einen Staat entwickelten. Und die Autoren sagen eben, dass sie eben bewusst diesen Staat nicht entwickelt haben und dass es auch zu einem bewussten Wechsel kam. Wenn du ein Jahr lang zur Polizeitruppe gehört hattest, durftest du nächstes Jahr nicht wieder Teil davon sein und musstest abwarten. Es gab so ein Rotationssystem, dass jeder mal Polizei war.
Ja. Und gerade so diese zeitliche Begrenzung, also ich glaube, das gab es auch in anderen Gesellschaften noch, dass es dann einfach so für das Fest oder so gibt es eine Polizeitruppe und ja, danach wird das wieder aufgelöst. Und auch, ja, das haben wir auch schon angeschnitten, gerade der Umgang mit Obrigkeit in Anführungszeichen. Also sagen wir mal, ja, so ein Häuptling, der hatte zwar vielleicht das höchste Amt inne, konnte auch Befehle erteilen, aber die mussten nicht befolgt werden. Also wenn man da keinen Bock drauf hatte, hat man es gelassen. Also
lokalen Patriotismus. Aber wenn du uns so, ne, dann zu sagen, naja, wenn wir jetzt uns gemeinsam zusammenschließen für den Kriegszug, dann haben wir alle was davon. Oder wenn wir gemeinsam jagen, erreichen wir mehr Büffel. Und es gab sicherlich auch sowas wie kulturelle Tradition, wie zum Sonnentanz treffen wir uns alle dort und dort, aber das Ganze wurde eben bewusst reflektiert, so eingeordnet als System, dass langfristig keiner zu viel Macht über die anderen hat.
Ja, und das spricht ja dann wieder eindeutig dafür, dass die Leute ein politisches Bewusstsein hatten, wahrscheinlich mehr als wir heutzutage. Und,
ja.
Würde ich, also so in der großen Masse zumindest.
Ja. Und dieses System wurde wahrscheinlich auch nochmal neu gewählt, nachdem die Pferde und die Aufgabe der Landwirtschaft zu neuen sozialen Strukturen gesorgt hat, ne? Die man dann irgendwie ausgestalten musste. Und das hat ja also zu diesem sehr interessanten System geführt.
Ich überlege gerade noch. Also die zwei Davids, Graeber und Bancrow, die definieren, glaube ich, auch drei verschiedene Arten von Macht. Also das ist einmal die politische Macht, dann natürlich physische, also oder Gewalt, sollte man vielleicht sagen. Und da mir fällt die letzte ist gerade nicht
sehr
ein.
Gut.
Ah.
Nee, ich hänge jetzt. Okay. Okay, das schneiden wir raus. Aber ich dachte, das wäre auch noch interessant, weil sie halt sagen, dass man von den drei zwei haben muss, um.
Ist das dritte vielleicht symbolische Macht oder sowas? Aber na, ist das halt irgendwie Information und.
Information. Richtig.
Hat kurz gedauert, aber ich habe
Information.
Mich
also auch, ja, und wenn man zwei von diesen drei kontrolliert, dann hat man auch die Kontrolle über die Gruppe, Gesellschaft, was auch immer. Also mindestens zwei.
Das fand ich eine ganz spannende andere Herangehensweise, wie das bei Weber ist, mit seinen Machtformen. Zu Weber werden wir auch mal noch eine Folge machen. Max Weber, der damit eigentlich angefangen hat in der Soziologie und auch in der Geschichtswissenschaft, so Typen von Macht und im historischen Beispiel zu entwerfen und hat dann eben die autoritative Macht und hat da verschiedene Typen entworfen, die so ein bisschen ähnlich sind wie die von Gräber und Velcro, aber doch anders. Gut, hat er ja auch über 100 Jahre vorher geschrieben, aber ist sehr spannend, dass Webers Art der Typenbildung immer noch Anwendung findet und immer noch immer noch so nützlich ist in der Art, wie wir über Gesellschaften nachdenken, auch wenn wir da natürlich zu Vereinfachungen wirken, aber es ist weniger eine Vereinfachung zu sagen, es gibt drei Arten von Macht und zwei davon müssen in jeder Form von Gesellschaft irgendwie Anwendungen finden, wie zu sagen, wir entwickeln uns alle auf einem Zeitstrahl ganz klar zu unserem jetzigen Punkt. Also, klar.
Also, aber es ist ja auch interessant, wenn wir uns das heutige Staaten anschauen, die vereinen alle drei Punkte. Also klar, es gibt Polizei und Militär. Dann es gibt den politischen Wettkampf und dass sie also die politische Macht und gute Informationen, die Macht über die Information, vielleicht sowas wie die, also könnte man vielleicht die Bürokratie als das bezeichnen dann tatsächlich. Es alle drei hält der Staat.
Und das ist ja auch ein bisschen das Lächerliche an der Argumentation zu sagen, so im hobbesianischen Sinne, wir brauchen den Staat mit aller so viel Macht wie möglich, um uns von unseren schlimmen Instinkten zu Gewalt und sowas fernzuhalten. Und am Ende ist der Staat ja aber dazu in der Lage, viel größere Gewalt auszuüben. Also wenn wir uns den Ersten und den Zweiten Weltkrieg anschauen oder die ganzen Völkermorde, die im 20. Jahrhundert passiert sind, wo es eben immer zeigt, dass je organisierter der Staat ist und je mehr Bürokratie du hast, desto mehr bist du in der Lage, riesige Menschenmengen aufeinander zu hetzen und große, also all diese Massenmorde, weißt du, sind durch die Bürokratie noch viel gefährlicher geworden. Also ich sage jetzt nicht, dass Genghis Khan oder Timur Lion oder andere große Eroberer der Geschichte keine Massenmorde verübt haben, das haben sie auf jeden Fall, aber die moderne Bürokratie ist eben eine Maschine, die auch in der Lage ist, Millionen von Menschen zu kategorisieren und in Bedrängnis zu bringen. Oder also wir sehen das in Indien, wo durch den British Raj das Kastensystem zementiert wurde, weil die Briten die ersten waren, die angefangen haben, tatsächlich katalogisiert Karteien zu führen darüber, wer jetzt genau welcher Kaste angehört und dann gewisse Kasten als kriminelle Kasten zu klassifizieren. Und das hängt den Leuten bis heute nach, weil das alles Eingang in die britische indische Institution gefunden hat. Ne? Und in die Neustaatengründung nach 1948 und vorher konntest du in Indien halt auch einfach mal von einem Dorf ins andere gehen und behaupten, du wärst eine andere Kaste oder einen neuen Job lernen oder in die Nachbarstadt gehen und du konntest ein anderes Leben machen und unter dem British Raj war das ja nicht mehr möglich, weil das war alles klar klassifiziert und du standest in der Kartei und dein Nachname sagt, du bist halt jetzt kriminell und genauso sehen wir das, wenn wir haben ja diese Gastfolge bei Deutschland 33/45 aufgenommen vor kurzem zum Erbgesundheitsgesetz, das 33 rauskam, wo wir sehen, dass diese eugenische Gesetzgebung dazu geführt hat, dass die Gesundheitsämter in Deutschland gegründet wurden, weil die bürokratische Überwachung notwendig war, um eugenische Maßnahmen durchzusetzen. Das ging nicht mit dem Landarzt vorher, das musste zum Gesundheitsamt umgearbeitet werden, um all die Erbkranken zu katalogisieren und so weiter. Ja, also ich sage ja, dass das Gesundheitsamt von Grund auf böse ist, aber die Entstehungsgeschichte davon zeigt einfach, wie zwiespältig Bürokratie betrachtet werden sollte. Wird sie ja sowieso. Ich glaube, wenige Menschen lieben Bürokratie, aber sie sorgt zum Funktionieren von vielen der auch Angenehmlichkeiten, die das moderne Leben in einem Staat uns so bietet. Und das Ganze ist aber ein sehr zweischneidiges Schwert, eben weil die Bürokratie und die Katalogisierung von uns allen eben auch immer ermöglicht, leicht große Teile der Bevölkerung oder ganze Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Und ja, das ist eben gefährlich. Und da haben wahrscheinlich verschiedene indigene Nationen und Organisationsformen sich deutlich mehr darum gekümmert, dass die individuelle Freiheit, beziehungsweise was ist individuelle Freiheit, dass es ein System gibt, in dem man nicht konstant einer Autorität unterworfen sein muss.
Wo es auch einen Platz für jeden gab, egal ob man irgendwie psychisch krank war oder, also man wurde angenommen. Auf jeden Fall. Deswegen wollten wahrscheinlich auch die Europäer, die entführt wurden, die Siedler, auch nicht wieder in die europäische Gesellschaft zurück. Also, ja,
das no, haben wir schon besprochen. Dazu sehr, 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 sehr spannend. Es gibt den Bericht von Thomas Beidelmann, der im Buch hier vorkommt, über die Nuer im Südsudan, die im frühen 20. Jahrhundert. Sind diese Beobachtungen der Nuer. Und er schreibt, dass es in dieser Gesellschaft Politiker gab und die wurden lokale Bullen genannt, die jung waren und die politisch viel Macht hatten. Aber es gab auch die Propheten, die eine feste Institution in dieser Gesellschaft waren und die sämtliche Formen von geistigen oder körperlichen Behinderungen, die wir so klassifizieren würden, irgendwie vereint haben als Kategorie. Also sobald du nicht in die normale arbeitende Nuer-Gesellschaft ganz dicken Anführungszeichen jetzt gepasst hast, wurdest du als Prophet kategorisiert und durftest eigentlich so ein bisschen machen, was du wolltest.
Also, sie waren ja schon Teil der Gesellschaft. Also,
sie hatten ja auch im normalen Alltagsleben am Rande der Gesellschaft, so wie das beschrieben wird, aber sobald es dann extreme Krisen gab, wurden diese Propheten zu den Führern. Das heißt, du hast dann vielleicht die Person, die das letzte Jahr jetzt im Extremfall masturbierend irgendwo im Baum saß, aber dann kommt die große Katastrophe, es kommt eine Trockenheit, es kommt eine Invasion, du hast Krieg und dann werden diese Leute requiriert, weil sie als von den Göttern berührt und damit näher am Transzendenten gelten. Und die werden dann mit ihrer göttlichen Weisheit eben befragt und werden dann, so wie es beschrieben wurde, in einigen Fällen sehr, sehr effektive Führer in dieser Zeit. Und sobald die Krise gelöst ist, gehen alle wieder zurück zu ihrem normalen Leben. Und der Prophet kehrt zurück auf seinen Baum sozusagen, ja, oder in seine Hütte oder wo auch immer er wohnt. Es gibt diese Institution, dass die Macht in einer Krise diktatorisch oder nicht diktatorisch, aber eben an eine Personengruppe gegeben wird, die ansonsten gar keine Macht besitzt.
Ja, das ist, also ich finde es auch spannend, wie die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen da versucht haben, Macht auch zu begrenzen irgendwie. Also wenn es keine Ahnung, also es sind auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, dass sich über die sehr erfolgreichen Jäger, über die wurde sich dann lustig gemacht, die wurden ins Lächerliche gezogen. Und es wurde zum Beispiel dann auch zufällig ausgewählt, wer jetzt das erste Stück Fleisch bekommt. Nicht der das Tier erlegt hat, sondern irgendjemand anders. Also es wurde schon versucht, da niemandem zu viel Macht zu gestehen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also lächerlich machen ist natürlich auch so eine Form davon.
Sozialer Kontrollmechanismus, um gewisse Leute in Grenzen zu halten. Ich würde sagen, in Deutschland gibt es ja ein bisschen diese Kultur, dass es auf Reichtum ein bisschen herabgesehen wird. Wenn auf YouTube geht, findet ihr viele reiche Menschen, die sich darüber beschweren, dass einem in Deutschland keiner sein Reichtum gönnt. Ja, genau. Aber das gibt es ja schon so ein bisschen als diese protestantische Idee, dass eben die Zuschaustellung von Reichtum vor allem verpönt ist. Du kannst reich sein, aber du zeigst es besser nicht, so, um respektiert zu werden.
Ja.
Das ist, ja.
Aber ich merke schon, wir verlieren uns wieder so ein bisschen.
Ein bisschen Kommentar. Ein bisschen Kommentar dazu ist doch gut. Das ist ja. Also die grundlegende Message von Gräber und Vengrow ist natürlich, es gab immer viel mehr Alternativen, als wir uns vorstellen könnten. Wir sind kreative Wesen, kreative politische Wesen. Und wir waren es schon immer und deswegen sollten wir immer auch in der Lage sein, unser eigenes Zusammenleben in der Zukunft besser zu gestalten, als wir das tun. Wir sollten in der Lage sein, kreativer und produktiver unser gemeinschaftliches Zusammenleben so zu organisieren, dass nicht weite Teile der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ja. Und nicht der Reichtum bei wenigen verbleibt oder generell diese Fixierung auf, wenn wir andere für uns arbeiten können, können wir Reichtum anhäufen, beziehungsweise es ist das erstrebenswerte Ziel eines Lebens, so viel wie möglich zu besitzen wie möglich, dass das keine besonders, also sozial besonders, keine besonders produktiven Mechanismen sind gesellschaftlich. Das sollte uns allen klar sein, denke ich. Ihr könnt gerne in den Kommentaren widersprechen. Bin gespannt. Und was wir eben brauchen, ist eine Entwicklung von einem anderen Mythos. Wir sind so in diese Mausefalle, in diese Einbahnstraße geraten, weil wir uns seit Jahrhunderten politische Mythen und Mythen über uns selber erzählen, die nicht wahr sind und die dazu führen, dass wir eigentlich nur unseren aktuellen Ist-Zustand irgendwie versuchen zu rechtfertigen. Der Mythos an sich ist nicht zwingend das Problem, sagen die beiden, das finde ich auch sehr spannend, sondern die Form und die Folgen aus diesem Mythos. Zitat.
Ja, besonders wenn, ja,
okay. Zitat. Zitiere es mal. Mythen an sich sind ja nicht das Problem. Man sollte sie nicht mit schlechter oder infantiler Wissenschaft verwechseln. So wie alle Gesellschaften ihre Wissenschaft haben, haben alle Gesellschaften ihre Mythen. Der Mythos ist die Art und Weise, in der menschliche Gesellschaften der Erfahrung, Struktur und Sinn geben. Aber die großen mythischen Strukturen der Geschichte, die wir in den letzten Jahrhunderten verwendet haben, funktionieren einfach nicht mehr. Sie sind unmöglich mit den Beweisen vereinbar, die wir jetzt vor Augen haben. Und die Strukturen und Bedeutungen, die sie fördern, sind geschmacklos, abgenutzt und politisch katastrophal.
Ja, die Mythen müssen wechseln. Also wenn man zu lange an sowas festhält, dass das einen nicht voranbringt und nur den Status quo zementiert, dann braucht man neue Mythen.
Auf geht's. Eine Aufforderung an euch alle, die das hier hören. Macht mal produktive neue Mythen, die bitte nicht faschistisch sind. Das wäre mir noch ein Anliegen. Bitte nicht. Ich fasse jetzt so ein bisschen zum Ende der Folge nochmal ganz kurz die drei Kernkonzepte zusammen des Buches, weil wir uns jetzt ein bisschen verloren haben, ja? Für alle, die so lange durchgehalten.
Darf ich vorher noch das gleich zusammenfassen? Aber weiß nicht, also Kritik an dem Buch haben wir jetzt bisher ausgespart, mehr oder weniger. Natürlich würde ich, also ich würde sagen, es werden hier auch viele archäologische Beispiele genannt und die Schwäche der Archäologie ist nun mal, das ist letztendlich, es ist halt Interpretation. Und manche Thesen sind vielleicht für den einen oder anderen steiler und vielleicht nicht, wie sagt man, stichfest, hieb- und stichfest. Aber das waren die Ideen, die davor so existiert haben, wie wir auf unsere Geschichte blicken, ja auch nicht. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass sie jetzt hier noch so eine alternative Erzählung anbieten, die auch neue Möglichkeiten eröffnet. Und das finde ich wichtig. Von so ein paar vielleicht Schwächen in der Beweisführung, vielleicht auch argumentativ abgesehen, da überwiegt das auf jeden Fall. Diese Möglichkeiten, die aufgemacht werden, so als Gegengewicht zu dem Verständnis, was wir bisher von der Menschheitsgeschichte hatten. Das ist aber so ein bisschen eine
Methode, zu sagen, wir sollten einfach anfangen, generell methodisch, wenn wir auf Geschichte blicken, den Menschen die Möglichkeit der politischen und kreativen Einflussnahme zuzugestehen. Also ich finde diesen Gedanken der Saisonalität, den habe ich zum Beispiel, wenn es um zum Beispiel germanische Stämme geht, habe ich ihn jetzt noch nie gelesen so richtig. Und ich wollte da mal nachschauen, was da, ob es sowas so gibt, da wenig zu gefunden. Wenn ihr da Tipps zu habt, lasst mir gerne was in der Bewertung, in den Kommentaren an Literatur da. Aber ich fand diese, also gerade wenn es um Stammesnamen geht oder so, ist es ganz spannend zu sagen, das erklärt sich ja schon eher, dass auf einmal immer irgendwo Stämme auftauchen und dann wieder verschwinden und so weiter, dass eben diese saisonalen Zusammenkünfte gibt und diese Zusammenkünfte aufgrund eines gewissen Zweckes und eine stetige Neuorganisation. Und wenn eine Gesellschaft, die vielleicht vorher sesshaft war, auf einmal dann nicht mehr sesshaft ist, die sich neu organisieren und sich dann komplett neue Namen geben zum Beispiel und da alle möglichen Leute drunter subsumiert werden, dann machen manche Sachen auf einmal wieder mehr Sinn. dann tauchen nicht aus dem Nichts Leute auf, ja, und verschwinden wieder ins Nichts, sondern es sind einfach Menschen, die da schon immer waren und die, wenn die woanders hinziehen, dann geben die sich einen neuen Namen. Ne? Also nur so als Gedankenführung, als Gedankenexperiment, als so kleines. Und was du gesagt hast zur Archäologie, absolut richtig, jetzt nicht, um die Archäologie als wissenschaftliches Feld irgendwie runterzumachen. Die Archäologie ist im Vergleich zur Geschichtswissenschaft ja viel, also methodisch wissenschaftlicher unterwegs, was Datierungen angeht und was moderne Technik angeht, die da Anwendung findet. Geschichte beschäftigt sich ja hauptsächlich mit geschriebenem Wort und weniger mit der Datierung von Sachen, wie das in der Archäologie so ist. Genau.
Aber ja, da gibt's halt immer Interpretationsspielraum. Wie wurde was verwendet? Was könnte das bedeutet haben, dieser Gegenstand?
Yeah.
Also es ist halt, ja. Aber es ist gut, eine Gegenerzählung zu haben, auf jeden Fall zu der herkömmlichen. Und mir hat das Buch sehr, sehr viel Freude bereitet und hat sich, glaube ich, auch ein bisschen auf mein Leben ausgewirkt, tatsächlich. Ich widerspreche meinen Vorgesetzten sehr, sehr oft und ärgere die auch gerne ein bisschen. Das solltet ihr alle tun. Das ist wirklich befreiend.
Sehr gut. Sehr gut. Also genau, ich fasse jetzt ganz kurz die drei wichtigsten Konzepte zusammen für alle, die so lange noch dabei geblieben sind. Erstens, ja, die menschliche Geschichte ist keine lineare Entwicklung von der primitiven zur zivilisierten Gesellschaft, sondern ein komplexer Wandteppich aus verschiedenen sozialen Experimenten und Formen von Regierungsformen, die im Laufe der Zeit ausprobiert, aufgegeben und neu erfunden wurden. Zweitens, frühe Gesellschaften waren vielfältiger und egalitärer als traditionell dargestellt, was die Vorstellung in Frage stellt, dass Staaten und Hierarchien das unvermeidliche Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung sind. Und drittens, das Überdenken unserer Annahmen über vergangene Gesellschaften zu überdenken, kann uns befähigen, gerechtere und vielfältigere Formen der sozialen Organisation in der Zukunft zu schaffen. Das ist, glaube ich, sogar eine notwendige Herausforderung dafür, würde ich sagen, dass wir in der Lage sind, überhaupt neue Utopien fürs 21. Jahrhundert und für eine sehr technologisierte Welt der Zukunft zu entwickeln. Es gibt eine Website zum Buch und auf der Website ist so ein Lesezirkel, der abgehalten wurde von Gräber und Van Grow und einigen ihrer Kollegen zu diesen Themen. Und da sind ein paar schöne Grafiken drauf und unter anderem so eine Art Aufgabe, so eine Art Hausaufgabe für Sie, die damals daran teilgenommen haben, und die würde ich euch einfach auch gern mitgeben. So kleine, Sie haben das Rätsel genannt, ich würde es nicht Rätsel nennen, aber egal. Ich lese einfach mal vor. Geh und finde dich selbst. Traum- und Visionssuchen helfen Menschen, mit ihrem Unterbewusstsein und geistigen Wesenheiten zu sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie würden einer großen Gruppe beitreten, die Menschen dabei hilft, dies zu tun. Was für Dinge würde Ihre Gruppe tun? Dann zweitens, du bist nicht nur das, was du isst. Wie kann man Gesellschaften sinnvoller kategorisieren als nur nach der Art der Nahrungsbeschaffung? Und drittens, das Spiel des Lebens. Plötzlich erbittet dich die Gesellschaft, die wichtigsten Dinge zu tun, die du dir vorstellen kannst. Was würdest du tun? Und gerade die dritte Frage ist so ein bisschen wie eine gute Icebreaker-Frage, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, den ihr noch nicht lange kennt. Was würdest du tun, wenn du Diktator wärst von Deutschland? Was sind deine ersten drei Maßnahmen als Diktator von Deutschland? Da findet man aber sehr schnell sehr viel über die Menschen heraus, wenn sie die Fragen beantworten. kann ich nur empfehlen, falls ihr das nächste Mal in irgendwelchem Smalltalk gefangen seid und mit euren Nachbarn oder sonst wo das Thema ein bisschen knackiger gestalten wird, einfach mal fragen, was sie so als Diktator machen würden. Oder als Diktatorin natürlich. Ja, es war fast so gut wie die Frage nach, was ist dein Lieblingskrieg? Offenbart auch immer sehr viel über die Menschen. so viel zur heutigen Folge, Jonas. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe, du auch.
Ich hatte Spaß, ich hoffe, die Zuhörer können konnten einigermaßen folgen. Wenn nicht,
dann ist es halt, ja, dann ist es halt so.
Können wir jetzt auch nichts dran ändern.
Wir lesen jetzt noch, wir haben auf Patreon eine Liste eröffnet für alle, die uns unterstützen und die gerne vorgelesen werden wollen am Ende des Podcasts. Ich habe erst so versucht, ein bisschen rauszufinden, ob ich alle Leute vorlesen soll, aber es gab einige, denen war es nicht so recht, vorgelesen zu werden. Und es gab andere, die aber eigentlich ganz gern ihren Namen hier am Ende noch hätten als Unterstützer und Unterstützerinnen. Von daher jetzt das erste Mal und wahrscheinlich auch in Zukunft die Liste der Patreon-Unterstützerinnen, die gerne genannt werden wollen, nämlich der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Grüße gehen raus, und Fanny Dietrich. Fanny Dietrich? Sagt mir gern Bescheid, ob ich Fanny oder Fanny ist wahrscheinlich richtig. Fanny Dietrich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben noch ein paar mehr stille vielen, Unterstützer vielen und Unterstützerinnen im Hintergrund. Wenn ihr auch Lust habt, das Ganze hier zu unterstützen, dann kommt gerne auf Patreon und unterstützt uns da. Von 3 Euro im Monat geht's los, bis nach oben offen. Genau, das ist so der Gegenpreis von einem Kaffee oder einem Bier, das ihr uns für die Stunde Gespräch ausgeben wollt. Da gibt's auch ein paar Bonusfolgen mittlerweile schon und die werden in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein paar mehr kommen. Und ansonsten bewertet uns, teilt das Ganze mit Leuten, die sich hierfür interessieren könnten. Lasst uns eine positive Bewertung da, wenn ihr uns auf Spotify oder sonst wo hört. Folgt uns auf YouTube, da gibt's die ganzen Podcasts immer ein bisschen Video unterlegt und so, manchmal auch ein paar Karten, um das Ganze anschaulicher zu gestalten. Und ja, ansonsten bis bald.
Bis bald. Hier endet unser wilder Ritt auf in den Sonnenuntergang Amadeus.
Tschüss.
Ciao.